hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst mal einen schönen guten Abend. Barbara Höchting hat viele Jahre als PR-Managerin, Pressereferentin und Dramaturgin gearbeitet und kehrte 2007 wieder in ihre Heimatstadt Bremen zurück. Was die Anglistin und Germanistin bewogen hat, 2010 eine Buchhandlung zu übernehmen, das wird sie in der kommenden Stunde selbst erzählen. Barbara Höchting ist mein heutiger Studiogast. Im November 2014 wurde ihr der Belladonna Gründerinnenpreis verliehen. Was bedeutet ihr dieser Preis und hat sie bei all dem beruflichen Engagement selbst noch die Zeit, viel zu lesen? Denn so ganz nebenbei singt Barbara Höchting auch noch im Bremer Domchor. All diese Fragen gilt es hier im Westendradio zu beantworten. Und vielleicht erfahren wir auch das ein oder andere Persönliche von Barbara Höchting. Was wir auf jeden Fall erfahren, ist der ganz persönliche Musikgeschmack von ihr. Sie hat nämlich das musikalische Rahmenprogramm dieser Sendung zusammengestellt. Hier am Mikrofon begrüßt sie wie immer aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend, Windy Jakob. Ja, Frau Höchting, erstmal schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, das war mit Abstand das kürzeste Eröffnungsstück, das ich jemals hatte in dieser Sendung.
Ist das wahr?
Es ist wahr, genau. Ja. 1,18.
Das wäre, genau, gut.
Frau Höchting, Sie haben die stürmischen Tage gut überstanden?
Die stürmischen Tage, jetzt die letzten. Ja, zum Glück, alles bestens. Und zum ersten Mal sind auch unsere Blumenkästen stehen geblieben. Also das hat zum Glück jetzt endlich ein Ende. Die sind sonst immer umgefallen und es war fürchterlich.
Naja, es soll ja auch bald besser werden. Es soll wärmer werden.
Ja, hoffentlich.
Haben Sie schon was geplant für Ostern?
Ja, ich möchte nach Bald rumfahren. Ich möchte an die See. Ich möchte einmal die Nase in den Wind halten.
Und natürlich ein bisschen entspannen.
Ja, genau.
Ja, Frau Höchting, ich freue mich, dass Sie da sind und auch, dass Sie jetzt noch kurz vor Ostern hier noch die Zeit gefunden haben. Viele machen ja auch einen Brückentag.
Ja, sehr gerne, danke.
Ja, wir haben schon ein bisschen angekündigt oder es klang ja schon an in der Anmoderation. Sie haben das Musikprogramm zusammengestellt. Fiel Ihnen das schwer und was sind das für Stücke?
Also schwer gefallen ist mir das nicht. Ich habe einfach CDs gegriffen, die bei mir sowieso mehr oder weniger auf dem Stapel liegen, weil ich sie immer wieder gerne höre. Und die mich irgendwie so die letzten, vielleicht sagen wir mal 20 Jahre, immer wieder begleitet haben. Vielleicht mal eine Zeit intensiver, eine Weile dann vielleicht weniger. Aber bei der Aziza Mustafa Sadeh, die wir gerade gehört haben, bin ich einfach fasziniert von der Stimmfähigkeit und Stimmfertigkeit, sage ich mal, mit welchem Eiltempo die tollsten Töne trifft. Und das ist einfach, ich finde es gigantisch. Also ich finde es stimmlich einfach ganz großartig umgesetzt. Mhm. Und deshalb habe ich das ausgesucht.
Ja, was wir als nächstes gleich hören, bevor wir dann ein bisschen über Ihre Biografie reden, ist Nana Mouskouri. Also ich kenne die Dame natürlich, gibt natürlich ein paar bekannte Hits. Aber was jetzt kommt, kenne ich gar nicht. Das hat viel mit Jazz zu tun. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Auch nur durch Zufall, indem ich es bei jemandem gehört habe und dachte, oh, was ist das denn für schöne Musik? Und dann habe ich gedacht, die veräppeln mich, als sie sagten, das wäre Nana Mouskouri. Aber es ist tatsächlich eine Aufnahme, da ist sie ungefähr 20 oder Anfang 20 und da ist sie nach Amerika gegangen und hat diese wundervolle Jazz-CD aufgenommen und klingt ganz anders als in ihren späteren für uns in Deutschland so bekannten Schlager, die gar nicht meine Welle sind. Aber dieses hier fand ich doch faszinierend.
Was werden wir hören?
Das Stück heißt I Get a Kick Out of You.
I get a kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that will bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick.
Nana Mouskouri einmal etwas anders, hier so ein bisschen mit so einer jazzigen Note. Ja, und hier zu Gast ist Frau Barbara Höchting. Ja, ich habe es ja anmoderiert. Sie haben der Stadt Bremen mal den Rücken gekehrt, sind aber wiedergekommen. Ja. Aber Sie sind hier geboren.
Richtig, ich bin hier geboren, zur Schule gegangen, Abitur gemacht und dann bin ich erstmal weg. Bin 2 Jahre nach Amerika gegangen, habe dort an einem College studiert, den Bachelor machen dürfen dort und bin dann nach Freiburg im Breisgau gegangen, habe dort eben Anglistik, Amerikanistik und Germanistik dann studiert und damals ja noch auf Magistra Artium und während dieses Studiums habe ich mich eben schon viel mit meiner beruflichen Zukunft beschäftigt, dachte, ich wollte unbedingt in Verlag gehen, ich wollte Lektorin werden und habe also jede Möglichkeit genutzt, um irgendwie Praktika zu machen und als freie Mitarbeiterin schon irgendwo mitzuwirken und merkte dann aber zum Ende des Studiums, ich glaube, ich fühlte mich so ein bisschen festgelegt. Ich meine, ich habe die ganze Zeit darauf hingearbeitet, ins Lektorat zu kommen. Und als nun plötzlich alle davon ausgingen, dass ich ins Lektorat gehen würde, dachte ich, wie kommt ihr eigentlich darauf? Ich könnte doch auch noch ganz was anderes machen. Und habe dann entschieden, ich würde gerne noch mehr über die Kommunikationsbranche kennenlernen. Und bin dann nach Köln gegangen und war dort in einer PR-Agentur tätig. Nicht wahnsinnig lange, aber eben doch knapp 2 Jahre, wo ich sehr viel gelernt habe, was aber inhaltlich nicht wirklich zu mir gepasst hat. Es war sehr produktorientiert und dafür bin ich dann doch zu interessiert an Inhalten. Und
Heißt das, Sie haben so Pressetexte geschrieben?
Dem Fall war die Agentur anders strukturiert. Da habe ich durchaus auch Pressetexte geschrieben, um es zu lernen, weil ich eben ja auch in so einer Lernposition war. Aber eigentlich gab es Texter, die das gemacht haben. Und ich war als Projektleiterin für kleinere Projekte zuständig. Ich habe da ja gerade erst angefangen. Also das war mehr ein Zusammenfügen von Ideen und dann schauen, wie lässt sich das von den Kollegen quasi an die Medien weitergeben. Und ich habe das sozusagen koordiniert und mit den Kunden eher den Kontakt gehabt. Aber es war eben fast eher eine werbliche Sache als das, was ich mit PR und Kommunikation sozusagen verstehe oder verbinde. Und das fehlte mir dann dort zu sehr und deshalb habe ich dann überlegt, ich will doch wieder ganz was anderes machen und fand das dann toll irgendwie und auch sehr logisch, dann ans Theater zu gehen als Dramaturgin. Also auch das ein etwas skurriler Schritt vielleicht im ersten Moment. Ja, es hat sich für mich tatsächlich richtig angefühlt. Ich habe daraufhin dann mit ganz vielen Menschen Kontakt aufgenommen, die in diese Richtung tätig sind und gefragt, wie irre bin ich eigentlich, wenn ich Ende 20 versuche, noch diesen Schritt zu machen, den sehr viele Menschen seit Jahren versuchen zu tun und eben keine Chance bekommen, weil es natürlich nur eine sehr begrenzte Anzahl von Plätzen gibt. Und ich hatte das Glück, nun mit jemandem auch Kontakt zu haben, die gerade eine Stelle dann angeboten bekam, mitten in der Spielzeit, was sehr ungewöhnlich ist. Übrigens auch eine Bremerin, eine ehemalige Bremerin. Und deren Stelle konnte ich dann übernehmen. Es war eine halbe Dramaturgenstelle fürs Kinder- und Jugendtheater. Und eine halbe Stelle als Pressereferentin. Und da kam natürlich mir zugute, dass ich diese PR-Arbeit vorher gemacht hatte.
Wo war das denn genau?
Das war in Hagen, Westfalen. Mhm. Eine Stadt, in die ich vielleicht sonst nicht unbedingt gezogen wäre. Aber die berufliche Herausforderung war doch so spannend und so wundervoll, dass ich da sehr gerne hingegangen bin und auch wirklich 5 sehr spannende Jahre verbracht habe. Hm.
Haben Sie noch einen Bezug zum Theater? Gehen Sie viel ins Theater, auch ins Bremer Theater?
Ich gehe sehr gerne auch ins Bremer Theater und freue mich, wie viel im Moment auch Klassiker dort auf die Bühne gebracht werden. Also vom also Romane, die dann eben auf die Bühne kommen und finde die Umsetzung größtenteils wirklich grandios. Und gehe aber auch ins Musiktheater natürlich und Ballett ab und zu, das habe ich noch nicht so viel auf dem Plan, aber finde es eigentlich ganz großartig, also Tanztheater. Nee, das mache ich sehr gerne. Mhm.
Aber irgendwann, ich will nicht sagen, war Ihnen das zu langweilig, sondern Sie wollten was Neues machen.
Naja, ja, das so würde ich so gar nicht sagen, sondern ich habe sehr überlegt, es gab einen Intendantenwechsel. Und mit dem Intendantenwechsel steht und fällt natürlich das künstlerische Personal. Und es gab wohl Überlegungen, ob man mich würde halten wollen, weil es mit der Pressearbeit dort eben sehr gut lief. Das passte irgendwie ganz gut mit mir, aber ich wollte auch nicht mit einem neuen Team dort bleiben. Dafür fand ich dann die Stadt nicht attraktiv genug und auch die Stelle dann letztlich nicht attraktiv genug. Und habe sehr überlegt, ob ich am Theater bleibe, in dieser Theaterwelt, wo man eben alle paar Jahre den Wechsel hat und alle paar Jahre dementsprechend auch umziehen muss. Neue Stadt, neue Menschen und so weiter. Und in dem Moment merkte ich, dass ich doch eher einen Ort haben möchte, an dem ich zu Hause mich fühlen kann. Und habe mich daraufhin dann von der Theateridee gelöst, weil ich plötzlich merkte, ich habe nach 14 Jahren doch erstaunlicherweise wieder Lust, nach Bremen zu ziehen, was ich 12 Jahre lang nicht gedacht habe. Es hat irgendwann dann plötzlich einen Wechsel getan. Ich habe mir die Stadt plötzlich mit anderen Augen angeschaut und merkte, wie wundervoll es ist, in dieser Stadt zu leben und konnte mir das auf einmal ausschließlich nur noch vorstellen. Also früher dachte ich, ich muss mindestens New York oder so. Aber das hat sich nicht ergeben und ich glaube, das ist auch genau richtig. Es passt für mich hier sehr, sehr gut in Bremen. Und somit bin ich nach Bremen und habe dann einfach versucht, hier eine Stelle zu finden und hatte das Glück, eine Position wieder in einer Agentur zu bekommen, die aber sehr themenorientiert arbeitete, nämlich mit, also es ist Ecolo, heißt die Agentur, und die arbeiten eben mit ökologischen Projekten. Und da hatte ich das Glück reinzurutschen, weil da eine Mutterschaftsvertretung und Elternzeitvertretung gesucht wurde. Und ich hatte parallel zu der Zeit am Theater in Hagen noch eine PR-Ausbildung gemacht. Und somit konnte ich mich dazu auch noch ein bisschen mehr qualifizieren vielleicht oder so. Also jedenfalls war das der Einstieg in Bremen.
Genau, jetzt kommt natürlich die Frage, wie kam es dann zu dem Buchladen?
Ja.
Sind Sie gleich nach Findorf gezogen?
Ist oder? Auch nicht so ganz logisch nachvollziehbar, ne?
Nicht ganz.
Nicht wirklich. Aber ich merkte zunehmend, ich glaube, es lag an der Zeit in Hagen. Da habe ich unheimlich frei arbeiten dürfen. Da gab es einen Intendanten, der von der Ferne quasi drauf geguckt hat, läuft alles. Und wenn es lief, hat er eben nichts gesagt. Und das war wiederum eine große Stärke von ihm natürlich und eine große Chance für mich, mich da völlig frei zu entwickeln. In dieser Agentur, in der ich war, die hat auch sehr eng mit dem Senator, dem Umweltsenator hier zusammengearbeitet. Und da war natürlich jede Formulierung jeder Pressemitteilung extrem wichtig, zu Recht. Und wurde eben dreimal hin und her überlegt. Und ich merkte, dass mir da doch irgendwie mein eigenes ein bisschen zu stark verloren ging. Und ich doch sehr gerne auch was Eigenes und Selbstständiges machen wollte. Und ich war zu kurz in Bremen, um mich zu trauen, in der PR mich selbstständig zu machen, weil ich einfach noch keine Kontakte hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, was möchte ich denn haben? Welche Komponenten möchte ich miteinander in Zusammenhang bringen? Und dann habe ich überlegt und gesagt, okay, ich möchte auf keinen Fall von zu Hause arbeiten müssen, weil ich da meinen inneren Schweinehund überhaupt nicht dazu bekäme, morgens mich an den Schreibtisch zu setzen und womöglich so eine Kaltakquise machen zu müssen, um zu sagen, so Leute, ich bin übrigens die tolle PR-Frau, nehmen Sie bitte meine Dienste in Anspruch. Fürchterlich, ich kann das leider gar nicht. Wenn ich gewählt werde, glaube ich, könnte ich das dann auch ganz gut umsetzen. Aber diese Eigenwerbung, schwierig. Und also ich brauchte einen Ort, wo ich hingehen kann, den ich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch morgens öffnen muss, aber den ich abends auch wieder schließen kann und nach Hause gehen kann. Das war wichtig. Und dann dachte ich auch, Mensch, Literatur ist eigentlich immer das gewesen, wo es mich hingezogen hat. Und ehrlich gesagt, als ich dann auf die Idee kam mit dem Buchladen, war das so logisch auch wieder, genauso wie damals mit der Dramaturgie. Es war einfach richtig, es fühlte sich richtig an. Und ich hatte das große Glück, auch wieder mit der richtigen Person zu sprechen, nämlich mit einer der beiden Inhaberinnen des Findorfer Bücherfensters. Das war damals Angelika Freisold, die war Mitteilhaberin dieses Ladens. Die eigentliche Inhaberin war ja Iris Kähler. Und ja, die waren nun in einem Alter, wo sie anfingen zu überlegen, Mensch, wie wollen wir denn jetzt eigentlich den Übergang gestalten? Und somit kamen wir plötzlich in ein Gespräch, mit dem wir alle drei nicht gerechnet hatten. Und ich habe dann angefangen, parallel neben dem eigentlichen PR-Job, den ich machte, am Samstag immer im Laden einfach mit auszuhelfen, um das kennenzulernen, um zu schauen, wie gefällt mir das. Ich habe eine Woche Urlaub genommen, habe in dieser Woche im Bücherfenster einfach ausgeholfen und mitgeguckt und mitgemacht. Und habe dann zunehmend gemerkt, dass mir das wirklich Freude macht, dass ich immer mit einem Lächeln nach Hause ging und mich freute über die wirklich freundlichen und netten Menschen, die da reinkamen und dieses schöne Metier. Und also es tat mir einfach gut. Und naja, und so kam das eine zum anderen. Und ja, dann gab's die Übergabe, genau. Plötzlich.
Und wie es dann mit Ihnen weiterging und auch mit dem Buchladen. Sie haben im Februar das Fünfjährige gefeiert.
Ja.
Darüber reden wir gleich nach dem nächsten Stück. Das können Sie wieder ansagen. Billy Bragg kannte ich auch noch von früher. Was wollen wir da hören?
Der Song heißt Heart Like a Wheel.
Some say the heart is just like a wheel. When you bend it, you can't mend it. But my love for you is like a sinking ship. My heart is on that ship out in mid-ocean. They say that death is a tragedy. It comes once and it's over. But my only wish is for that deep dark abyss. For what's the use of living with no true love? And it's only love, and it's only love that can break a human being inside out. That can break a human being inside out. Side out. When harm is done, no love can be won.
please God hold my hand, is why it should happen to me. And it's only love, and it's only love that can make a human being and turn him inside out. That can make a human being and turn him inside out. Some say the heart is just like a wheel. When you bend it, you can bend it. But my love for you is like a sinking ship. My heart is on that ship out in mid-ocean. My heart is on that ship out in
Ach, der gute alte Billy Bragg.
Ja, herrlich.
Ja, für euch denn. Ja, dann haben sie das übernommen. Müssen wir gar nicht genau erklären, wie das jetzt gekommen ist dann. Aber wie ging es denn weiter? Den haben sie ziemlich schnell erfolgreich nach vorne gebracht.
Ja, also ich erinnere einfach immer noch, es ist so herrlich, es war der 1. Februar 2010 und das war ein Montag. Und das war also perfekt. Wir haben am Wochenende quasi die Übergabe gemacht. Die beiden Damen hatten noch ein Abschiedsfest gemacht. Wir haben am Sonntag nochmal alles sauber gemacht, alles nochmal neu und frisch und mit eigenen Ideen gefüllt und am Montag einfach wieder aufgemacht und plötzlich war es mein Laden. Also ganz putzig, dieses Gefühl, wenn man da jetzt nochmal so 5 Jahre zurückdenkt. Und seitdem ist tatsächlich viel passiert. Ich habe damals angefangen mit Frau Dieter als 400-Euro-Kraft. Und inzwischen, das ging dann sehr schnell innerhalb eines Jahres, dass sie bei 30 Stunden war, wir 2 Studentinnen als Aushilfen mit dabei hatten und Frau Dieter nun weiterhin mit 30 Stunden da ist, eine wunderbare Frau Knobloch mit 15 bis 20 Stunden und seit letztem Jahr eine Frau Walter mit 20 Stunden und Frau Gerdes mit 25 Stunden. Und das ist inzwischen unser Team, das so entstanden ist. In der Zwischenzeit gab es noch weitere wunderbare Studentinnen, die mitgeholfen haben, nicht nur mitgeholfen, sondern wirklich mitgeackert haben und diesen Laden mitentwickelt und mitbestimmt haben. Und das war immer ein großes Glück, dass ich diese Menschen genau in dem Moment fand oder sie mich fanden oder den Laden fanden oder was auch immer. Es hat so von immer wirklich sehr, sehr gut zusammengepasst. Und ich glaube auch, dass ich ganz gut zu Findorf gepasst habe und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und glaube, dass der Ton irgendwie gut passt und die bunte Mischung von den Menschen, die in Findorf oder im Findorf leben. Und somit hatte ich da keine Berührungsängste und wir sind gut aufeinander zugekommen. Und somit hatte ich eben genau das Glück, dass es alles sich erstaunlich schnell nach oben entwickelte und ich nun das Gefühl habe, doch auf recht sicheren Füßen stehen zu dürfen. Und das ist großartig.
Das ist ja auch dann noch eine ganz andere Verantwortung, wenn man dann jemanden angestellt hat, ne? War ja das am Anfang gleich klar?
Nein. Also schon natürlich ein bisschen, weil ich ja Frau Dieter immer schon an meiner Seite quasi hatte. Aber es hat sich auch tatsächlich immer weiterentwickelt. Also mit den Studentinnen, die dazu kamen, war der Kontakt auch nochmal ein anderer als jetzt mit den festangestellten Mitarbeiterinnen, wodurch sich wirklich im Moment, ich glaube, ein bisschen die Struktur tatsächlich auch wandelt. Und ich immer mehr vielleicht diese Position auch füllen müsste, könnte, sollte, der Vorgesetzten. Und das ist eine Rolle, in die man ja nicht unbedingt hineingeboren ist. Und oder manche Menschen sind es wahrscheinlich. Und das, glaube ich, übe ich jetzt gerade.
Ja, dann
ja, das ist die mal, nächste Herausforderung.
Wie sehen Sie sich denn als Vorgesetzte? Oder was sind Ihre Stärken, Schwächen? Darf man das hier öffentlich sagen im Radio?
Also hören ja einige zu. Spannend wäre natürlich, was meine Mitarbeiterinnen dazu sagen. Die werden ihre eigene Vision von mir haben oder ihre eigene Darstellung. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und damit nicht nur im Positiven, wo ich auch sehr viel lache und wirklich strahle und mich über viele Menschen und viele Dinge sehr freue. was ich eben auch kundtue. Also das ist ja die positive Seite und trotzdem weiß ich auch, dass ich manchmal Seiten, also dass vielleicht etwas schneller rauskommt, als ich es mir dann überlegt habe. Und das muss man vielleicht nochmal klarer haben. Und ja, vielleicht, keine Ahnung, also vielleicht lasse ich es dabei bestehen. Also ich übe noch Klarheiten vielleicht zu schaffen, auch für mich vor allem. Also ich glaube, wenn man selber klar ist, sind die Dinge auch klar. Und dann kann man auch gut miteinander wieder funktionieren. Und Klarheit im Leben zu finden, ich glaube, das ist für viele auch eine Aufgabe.
Ich denke schon, aber sie kommunizieren dann auch. Also mit ihnen kann man auch reden. Oder Frau.
Also davon gehe ich aus, ja, natürlich. Also mir ist das direkte Gespräch ganz wichtig, um Dinge zu klären und auch zu sagen, Moment, das hat mich jetzt gestört. Und ich möchte auch, dass meine Mitarbeiterinnen mir sagen, Mensch, Barbara, also ja, bei aller Liebe, aber so geht das nicht. Und dann kann man drüber reden und dann kann man Dinge auch aus dem Weg räumen, die vielleicht auch gar nicht so gemeint waren. Missverständnisse passieren überall. Und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, solche Dinge möglichst schnell aus dem Weg zu kriegen und jede Missstimmung.
Da sagen Sie was. Ich glaube, Missverständnisse in der Kommunikation, die sind sehr stark angesiedelt.
Ja.
Glaube ich schon.
Ja, aber ich glaube, wir kommen ein bisschen ab von unseren eigentlichen Überlegungen. Aber das kann ja auch schnell passieren.
Ja, wir haben einen Sendeplan, muss man mal sagen. Also hätte ich noch kurz gefragt, stehen Sie jeden Tag hinter der Theke, hinter der Ladentheke, hinter dem Buchtisch?
Also ich sitze leider sehr viel inzwischen oben im Büro. Mhm. Viele Kunden glauben auch wahrscheinlich, dass ich gar nicht mehr da bin. Ich bin eigentlich fast immer da. Ich habe meinen freien Montag und den nutze ich auch meistens zum Glück. Und am Donnerstag gönne ich mir meistens etwas später reinzukommen. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer da und meistens eben oben im Büro, weil sehr, sehr viel im Hintergrund zu tun ist.
Leider. Das kann ich mir vorstellen. Aber wir kommen wieder ein bisschen auf den Pfad, auf diesen Sendeplan-Pfad, sage ich jetzt mal so. Sie haben ja nun einen Preis bekommen, den Gründerinnenpreis.
Ja.
Wie ist sowas abgelaufen? Wie kam es dazu?
Also der wird von Belladonna jedes Jahr ausgeschrieben und man kann sich, glaube ich, zwischen dem dritten und fünften Jahr der Gründung oder nach der Gründung dort bewerben als Frauengründerin, so weibliche Gründerin. Und ehrlich gesagt wollte ich mich das Jahr davor schon beworben haben. Und da kriegte ich aber mit, dass Gabriele Greger vom Findorfer Weinladen, mit der ich auch sehr gut befreundet bin, sich nochmal bewarb, weil es für sie auch tatsächlich das letzte Mal war, dass sie sich bewerben konnte. Sie hat ein halbes Jahr vor mir übernommen und somit auch schon eben 2009. Und ja, und da wollte ich nicht in Konkurrenz treten. Da dachte ich, das ist blöd, wenn dann eine von uns womöglich, ja, so. Und das habe ich zurückgestanden, aber habe es dann eben letztes Jahr versucht und als Frau Krieger hat diesen Preis gewonnen. Und das war spannend, weil ich nicht, wie ich sagte, dann brauche ich mich gar nicht zu bewerben, weil warum sollten die nochmal jemandem den Preis geben, wo es so viel Überschneidungspunkte gibt zwischen Frau Krieger und mir, mit Quereinstieg, Einzelhandel, Übernahme eines bestehenden Geschäftes, die Kommunikation nach außen, die verschiedenen Projekte, die wir gemeinsam machen. Also sehr viel Unterschied gab es nicht außer dem Produkt. Und ja, und gut, so vom Ablauf ist es eben, man bewirbt sich und wenn man das Glück hat, ja,
genau,
kommt man weiter.
Sie hatten das Glück auch zurecht, Sie haben ihn bekommen und ja, was er dann mit Ihnen gemacht hat oder was er Ihnen wert ist oder was ihm bedeutet, das erzählen wir dann gleich oder das sagen Sie gleich am besten mal selbst. Jetzt kommt etwas von Element of Crime, der Titel passt ja so ein bisschen.
Nichts mehr, wie es war.
Wir hocken uns traurig in die Dämmerung auf der Suche nach dem guten alten Schwung. Wessen Schnapsidee war es denn, hierher zu gehen und dem weichgespülten Elend ins Auge zu sehen? Denn eins war doch vorher völlig klar: Hier ist nichts, nichts mehr wie es war. Tresen wird betrügerisch eingeschenkt und die Mehrheit will sowieso ein Sportgetränk. Und genauso wie sie trinken, so tanzen sie auch. Lass die Kippen in der Tasche, hier wird nicht mehr geraucht. Das bringt doch die Gesundheit in Gefahr. Hier ist nichts, nichts mehr wie es war. alten Mann auf des toten Manns Kiste. Die mussten da weg, weil die jetzt fest vermietet ist. Das Gebüsch mit dem stöhnenden Ungetier. Du weißt, das hat an Armen und an Beinen vier, das ist auch schon lange nicht mehr da. Es ist nichts, nichts mehr wie es war. Sack zu sein ist hier nicht schwer. Und traurig ist das Leben als Reaktionär. Lass uns abgehauen sein, bevor man uns erwischt. Und wo ein Will ist mein Herz, da ist doch ein Gebüsch. Schließlich sind wir jetzt die Avantgarde. Und es ist nichts, nichts mehr wie es war. Es ist nichts, nichts mehr wie es war.
Sie hören nach wie vor das Westernradio und hier zu Gast ist Barbara Höchting, ja, die Preisträgerin des Belladonna Gründerinnenpreis im vergangenen November. So, nun haben Sie den Preis bekommen, auch viele Pressetermine. Und wie ging es dann weiter oder was hat er Ihnen bedeutet? Wie war das denn?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, eigentlich wollte ich mich gar nicht mehr bewerben und ich habe es dann eben doch tatsächlich auch auf Anraten von Gabriele Greger gemacht, weil sie sagt, es war eine tolle Erfahrung, nochmal so Revue kapitulieren zu können, was eigentlich die letzten Jahre so passiert ist. Und egal, ob man dann von Erfolg gekrönt ist oder nicht, diese Bewerbung, das ist dann eine zweite Sache. Und diese Idee habe ich gerne übernommen und es war dann wirklich eine extrem große Überraschung, dass die Jury, der ich mich dann nochmal persönlich vorstellen musste im Nachklang, sich tatsächlich für mich entschieden hat, trotz natürlich dieser von Ihnen auch bewusst gesehenen Übereinstimmung zu dem Jahr davor. Und ich fand es auch wirklich ein ganz starkes Statement, oder zwei Sachen sehr stark dabei. Ich glaube, das Statement wirklich auch für Findorff, was sich in diesen letzten Jahren einfach unglaublich verändert hat und entwickelt hat, ein sehr attraktiver Stadtteil geworden ist für viele Menschen. Es gibt ja sehr viel neuen Wohnungsbau dort und viele Menschen, die gerne dorthin ziehen oder nach Findorff ziehen, hierher ziehen, um ja einerseits die Nähe der Stadt zu genießen und andererseits die Nähe zum Grünen und eben auch die Struktur vor Ort zu nutzen. Und das war, glaube ich, das eine. Und das andere war auch das Medium Buch zu stärken oder zu sagen, Mensch, das ist wirklich erstaunlich. Man liest überall vom Tod des Buches und das ist jetzt auch gerade mit den E-Books und mit dem Internet und dass es eigentlich den Einzelhandel ja sowieso gar nicht mehr geben kann und schon gar nicht den Einzelhandel mit dem Medium Buch. Also Buchhandlungen können eigentlich heutzutage gar nicht mehr überleben, ist die allgemeine Meinung. Und zu sehen, dass dies gar nicht der Fall sein muss, sondern dass man eben auch wirklich Erfolg haben kann mit einem Geschäft, auch dieser kleinen Größe, das wirklich auch porträtieren zu wollen oder rüberbringen zu wollen, das als Aufgabe eben von Belladonna, das fand ich, oder dieser Jury, das fand ich wirklich ganz bemerkenswert.
Mhm. Ja. Und die ganzen Termine, wie waren die für Sie? Sie waren ja oft auch in der Zeitung dann.
Ja, das war alles sehr, sehr geballt und sehr schnell hintereinander und das ist alles so irgendwie an mir vorbeigerauscht. Ich habe das nur alles abgearbeitet. Klingt jetzt so furchtbar. Ich fand's toll, ich fand's großartig, dass ich diese Möglichkeit bekam und es ist eben, natürlich ging es dabei auch um mich, aber eigentlich geht es eben um den Belladonna Gründerinnenpreis. Und ich finde ganz großartig, an diesem Signal auch zu sehen, bei der großen, wirklich erstaunlich großen Pressepräsenz, wie gut angenommen dieser Preis inzwischen auch ist in Bremen, also welchen Stellenwert er hat und dass eben Frauengründungen in diesem Land so eine starke Präsenz in den Medien bekommen, und das ist unendlich wichtig und großartig. Und also da rede ich jetzt gar nicht von mir, sondern eben wirklich von diesem Preis im Allgemeinen. Und das finde ich wundervoll, dabei zu merken.
Mhm. Aber eine Frage habe ich: auf einem Fotosatz sah man so eine Nana-Figur.
Ja.
Haben Sie mal, also haben Sie einen Bezug zu Nana? Wir haben ja hier im Westen auch Nana-Baukurse, ne?
Naja, ja, genau. Nein, in dem Sinne nicht. Ich habe aber, also das ist eben die Trophäe sozusagen, die man erhält bei Belladonna, wenn man diesen Gründerinnenpreis gewinnt. Dann bekommt man eine wunderschön große gestaltete Figur, Nana-Figur mit einem goldenen Sockel, und dann steht da auch so eingraviert eben Belladonna Gründerin im Preis und so. Also das ist dann eben das, was man bei mir im Bücherfenster auch noch sehen kann.
Aber ich frage nochmal, sind Sie so künstlerisch veranlagt, oder würden Sie es auch machen, oder ist es auch eine Ader von Ihnen?
Also sagen wir mal so, ich habe früher sehr gerne künstlerische Sachen gemacht. Ich mache es komischerweise gar nicht mehr. Vielleicht weil ich die Zeit nicht habe oder weil die Interessen dann doch in andere Richtungen auch gingen. Ich singe im Chor, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Der Domchor probt ja sehr viel, und das macht mir viel Freude, und vielleicht erfüllt mich das auch schon genug, um das andere nicht mehr so zu brauchen, Fragezeichen, weiß ich nicht, aber also zumindest nicht umzusetzen so stark. Aber ja, ich habe eigentlich gerne früher auch gezeichnet, gemalt, gestrickt, genäht. Da bringen Sie mich jetzt wieder auf Ideen, ne?
Ja, nein, Stricken kommt da wieder. Ich meine, ich habe selber früher viel gestrickt, und Socken kann ich immer noch. Und naja, du, das ist eine andere Sache. Aber ich muss mich ja noch fast mal bedanken. Dieser Domchor, hat er nicht heute irgendwie einen Auftritt, oder?
Morgen.
Ach, morgen.
Morgen. Genau, da singe ich leider nicht mit dieses Mal. Ich war so stark erkältet, und vielleicht hört man es noch ein bisschen an der Stimme, dass ich ausgesetzt habe. Aber es wird morgen ein wunderbares Konzert im Bremer Dom geben.
20 Uhr?
Ja, 20 Uhr, genau.
Kann man hingehen, ne?
Kann man hingehen, sollte man hingehen, unbedingt.
Genau, der Freimarkt ist ja nicht, oder die Osterwiese, glaube ich.
Bei diesem Wetter sowieso.
Darf auch, glaube ich, nicht sein. Die Kirche hat dagegen gesprochen, glaube ich, zumindest gehört zu haben. Ja, wollen wir wieder ein bisschen Musik machen, oder haben wir noch was vergessen? Sonst machen wir
alles, glaube ich, gut.
Genau, den nächsten Künstler kannte ich nicht, klingt aber sehr frisch und modern. Wer ist denn das?
Gregor Meile ist inzwischen tatsächlich auch ein ziemlich großer Name, glaube ich, in der Singer-Songwriter-Ecke. Und der hat tatsächlich, klingt ein bisschen doof, ne? Aber das erste Mal, als der Stefan Raab sowas Ähnliches, eigentlich eine Verulkung von dem Deutschland sucht den Superstar gemacht hat, da hat er so großartige Leute gehabt, hat wirklich Spaß gemacht. Und da hat der Gregor Meile plötzlich angefangen, auch seine eigenen Lieder zu singen. Und damit hat er so gepunktet, und schmilzt man eigentlich dahin. Dieser Song heißt Steh wieder auf, und ich mag das sehr.
Ich weiß, was du willst. Ich weiß, was du kannst. Ich weiß, wer du bist. Ich finde schon eine Lösung für dein größtes Problem. Dir fehlt die Hoffnung, um deinen Weg zu gehen. Schau mal nach oben, du siehst schön aus im Licht. Tränen sind verboten in deinem hübschen Gesicht. Mach jetzt keinen Unsinn, steh wieder auf. Mach jetzt keinen Blödsinn, gib jetzt nicht auf. Ich weiß, dass du durchkommst, nur ganz
der macht dich nur nass. Genieß doch dein Leben, nur allein macht's keinen Spaß. Mach jetzt keinen Unsinn, steh wieder auf. Mach jetzt keinen Blödsinn, gib jetzt nicht auf. Und wenn der Sturm kommt, dann halt dich an mir fest. Ich weiß, dass du durchkommst, nur ganz leicht verletzt. Und was immer du durchmachst, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich weiß, was du willst. Ich weiß, was du kannst. Ich weiß, wer du bist.
Ja, der Mann weiß, was er kann und der weiß, wer ich bin. Ja, Frau Hüting, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Wir sind immer noch Gast hier. Das heißt, das Medium Buche ist nicht tot, gesagt. Es lebt immer noch.
Ja, also das ist, glaube ich, auch etwas, ich hoffe sehr, dass es bestehen bleibt. Ich glaube, das E-Book wird sich natürlich weiterentwickeln. Und ich denke, dass das Buch, also das haptisch vorhandene, das physisch vorhandene Buch, mit so vielen Sinnen zusammenkommt, dass es hoffentlich nicht vom Markt verschwindet komplett. Also ich glaube, es wird sich ein bisschen verschieben. Wahrscheinlich werden viele Taschenbücher dann doch eher als E-Books auch gekauft. Also jetzt Romane, Krimis vielleicht vor allem, die man nicht unbedingt im Regal stehen haben muss. Das Thema Ratgeber, wird Kochbücher, schöne Bücher, ungewöhnlich gestaltete Bücher, das Geschenkbuch und so weiter, die werden, glaube ich, weiter erhalten bleiben.
Was liest Frau Hüchting selber persönlich?
Ja, also gut, seit ich den Laden habe, muss ich eigentlich querbeet alles irgendwie anlesen zumindest und aus allen Bereichen mir Kenntnisse natürlich auch drauf schaffen, wie man so schön sagt. Ich selber lese gerne literarische Dinge, die einfach schön erzählte Geschichten sind. Im Moment lese ich mit großer Begeisterung von einer ganz jungen Autorin, die heißt, den Vornamen komme ich jetzt gerade leider nicht drauf, Keegan. Ich habe auch eine Namensschwäche, das wissen alle meine Kundinnen und Kunden.
Jetzt ist es selbst raus.
Spätestens jetzt wissen sie es hoffentlich alle und werden es mir nie wieder persönlich nehmen. Ich weiß meistens die Namen meiner auch engsten Kunden nicht und fürchterlich. Der Titel des Buches ist das Gegenteil von Einsamkeit, ist großartig. Und gleichzeitig lese ich ein Kinderbuch und ich lese ein Krimi und ich lese noch eine Liebesgeschichte und alles ein bisschen an.
Genau, Kinder ist das Stichwort. Sie machen ja auch demnächst ein bisschen Aktionen. Am 23. April ist der Tag oder der Tag des Buches, ne?
Richtig.
Kommt aber aus Spanien, das Ganze.
Ja, genau. Der ist in Katalonien mal gegründet worden.
Da machen Sie auch was?
Richtig, genau. Das ist dieses Jahr zum 20. Mal, dass es in Deutschland stattfindet. Und es wird ein bisschen gefeiert. Sie dürfen gerne vorbeikommen. Es gibt eine kleine Überraschung für alle, die Lust haben, vorbeizukommen. Am 23. April und es kommen auch, nicht alle an dem Tag, aber rund um diesen Tag herum, diverse Schulklassen, vierte, fünfte Schulklassen aus Findorf, auch aus Walle, in den Buchladen, um mal so ein bisschen Buchladen live mitzubekommen. Was ist vielleicht auch der Unterschied zu einer Bibliothek? Was macht so ein Laden aus? Wie kann man sich zurechtfinden? Solche Dinge machen wir da. Alle Kinder dürfen ein bisschen stöbern vorsichtig und sich einfach ein bisschen an diesen Laden herantrauen. Und zum Schluss gibt's ein kleines Büchlein, das extra zum Welttag des Buches auch erstellt wird.
In diesem habe ich gerade ausgegoogelt, Schluss, das war das Wort da drin. Wir müssen fast bis zum Schluss kommen. Ich muss da noch was abmoderieren. Tanzen Sie eigentlich gerne?
Ja, sehr. Ja,
dann sind Sie jetzt verpflichtet, kommen Sie übermorgen, also Samstag, der 4. April ist wieder in 2 Tagen, da präsentieren Steven Dobson und Alf Loth wieder die nächste Club Night hier im Westend, Wallerherrstraße 294. Das ist hier unsere alternative Ü30 Tanzparty und man kann zu Hits der 70er bis Ende der 90er tanzen. Und zwar aus den Bereichen Funk, Soul, Reggae, Rock, New Wave, Punk und Hip-Hop und alles, was mal angesagt war. Und das Schöne ist, mittlerweile gibt es ein Stammpublikum, altersmäßig zwischen knapp 30 über bis Ende 60 oder darüber. Das Konzept hier ist, dass sich Menschen begegnen, miteinander kommunizieren, tanzen, Spaß haben und dabei spielt das Alter eben keine Rolle. Ja, und das ganz Gute, man kann sich auf der Tanzfläche noch unterhalten, also eine sehr moderate Lautstärke. Ja, das nächste Westernradio in 14 Tagen am 16. April, dann hier mit Stefan Sachsen zu Gast. Er ist gelernter Steinbildhauer und wird dann die neuen Steinbildhauerwerkstätten hier im Westend vorstellen. Oder Sie kommen ins Westend, Pointe spielt. Ja, Näheres erfahren Sie unter der Seite westend-bremen.de. Ich komme ja fast vor wie der Thomas Heck hier im Radio. Feuchting, Sie kommen also in 2 Tagen hier zum Tanzen?
Sicher, ganz bestimmt.
Okay, dann ja, wenn Sie Feuchting kennenlernen wollen, kommen Sie her. Da kann man vielleicht gleich ein Buch bestellen, aber Sie sind ja privat dann hier. Ja. Jetzt letztes Wort noch. Wen hören wir jetzt noch? Einen ganz großen?
Ja, es kommt jetzt gleich noch von Tim Fischer ein Song, der gar nicht so ganz typisch ist für ihn. Ein Nachtlied. Baby Boy heißt das Ganze und ich liebe das total.
Ja, Früchtung. Dann vielen Dank und wie gesagt, wir werden uns sicherlich, ich als Kunde, bei Ihnen auch noch mal wieder eintreten. Sag mal schnell, ganz schnell, Ihr Laden befindet sich in
Findorf in der Hemmstraße 175.
Kann man ja mal sagen, ne?
Dankeschön.
Gut, jetzt kommt Ihr Musiktitel und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in 2 Wochen.
Danke.
Babyboy, du bist mein Bubu, mein kleines Baby, mein Baby-Bubu, mein Babyboy, du bist mein Engel, mein kleiner Engel, du bist so schüchtern, du bist so scheu, du bist der Engel, der schönste Engel, der schönste Erdenengelsboy. In deinen Wimpern fangen sich alle, die dich einmal nur sehen. In deinen Wimpern fangen sich alle, die an dir vorübergehen. Der Engel, der schönste Engel, und deine Wimpern, die sind abnorm, denn deine Wimpern sind lang und klimpern, Baby Bubu, Chloroform. Und eines Morgens, da bist du fort, weit fortgeflogen, in großem Bogen, ohne ein Wubu, Bobobobort. Bist fortgeflogen, in großem Bogen, ohne die Baby, Bubu-Schort. Warum hast du mich verlassen? Jetzt sitze ich hier und gucke auf deine kleinen Shorts. Hause. Ich will nicht mehr ohne dich sein. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Wenn ich mal tot bin, so richtig tot bin, und fahr zum Paradies so empor, dann ist dort oben, bestimmt dort oben, ein ganzer Engelschor und alle klimpern mit ihren Wimpern und singen preisend Liebes und Flor. Und dann auf einmal seh ich dich klimpern, die längsten Wimpern und keine Shorts. Dann sind wir Engel, wir beide Engel, und fliegen vereint ins Blau ganz klein, und klimpern beide, und klimpern beide.